Wir haben schon seit 50 Jahren Decentralized Social Media und das ist E-Mail. Und warum ist das so? Weil quasi ihr einen anderen Anbieter habt und ich einen anderen Anbieter habe und wir haben dort Accounts und wir können trotzdem miteinander reden. Das ist der Mastodon-Ansatz. Also man hat quasi verschiedene Infrastruktur, die miteinander reden kann. Das ist ja was ganz anderes, wie wenn wir jetzt bei Facebook oder Twitter, da haben wir bei demselben einen Account und schreiben über die Plattform und das wird quasi dort anders verteilt. E-Mail war schon immer so. Der eine ist bei GMX, der andere ist bei Google, der andere hat seinen eigenen E-Mail-Server aufgesetzt, habe ich früher auch mal gemacht so. Und die wissen, wie die miteinander reden müssen. Immer wenn ich quasi schreibt, dann sagt er, okay, ich gehe mal zu GMX weiter so, ich gebe dir mal die Infos mit, betreff und so weiter. Und das war eigentlich auch schon, es ist jetzt ein bisschen langweiliges Social Media, aber es war trotzdem eins der ersten. Und Mastodon zum Beispiel funktioniert ähnlich.
Die Frankfurter WLAN.
Ja, das ist ganz schlimm hier in Frankfurt. Hier gibt es kein WLAN.
Das Frankfurter WLAN.
Ja, sorry für die technischen Schwierigkeiten. Ich bin gerade bei meinen Eltern, beziehungsweise war letzte Woche im Podcast bei meiner Schwester, da sah der Hintergrund anders aus und jetzt bin ich bei meinen Eltern und sitze hier in so einem echt kleinen Arbeitszimmer und muss mich hier zurechtfinden. Dementsprechend kann auch vielleicht das Internet darunter leiden.
Tour. Nee, passt schon. Du wolltest gerade erklären, was Coinbase gemacht hat mit einer Layer 2. Kannst du uns da noch mal kurz abholen?
Genau. Also wenn jetzt das Internet nicht wieder abbricht, handelt es sich dabei um eine Art Marketingkampagne fast schon. Also die Layer 2 von Coinbase Base ist gelauncht. Und die haben eben gemeinsam mit beispielsweise Coca-Cola eine Partnerschaft oder vergeben eben Grants im Zusammenarbeit mit dem Nouns DAO, um möglichst viele, vor allem Entwicklerinnen und Entwickler, zu incentivieren, eben jetzt neue Projekte auf Base zu launchen und das eben zu einer der Go-To-Layer-2s zu machen. Und laut Brian Armstrong soll das eben die Chain sein, die die nächsten Milliarden Nutzerinnen und Nutzer onboardet. Also bin ich da super, super gespannt, was da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch auf uns zukommt.
Weiß man da, auf welcher Layer 1? Also ist es auf Ethereum? Also Layer 2?
Also ist Optimism. Die benutzen den Stack von Optimism.
Got it. Okay, ich habe auch letztens einen Post gesehen von Maximilian Vargas, Shoutout an der Stelle, zu Coinbase spezifisch. Von dem her können wir die 10 Highlights auch kurz runtersprechen. Und zwar Umsatz, 708 Millionen Dollar. Umsatzverteilung, mehr Subscription Service Revenue als Transaktionsumsatz. Das ist spannend, wenn man denkt ja bei Coinbase an eine Börse, einen Markt, aber dass die auch Service und Subscription Revenue jetzt ja sogar Transaktionsumsatz überholt hat, ist eine krasse Entwicklung. 97 Millionen Verlust. Was gibt es sonst noch für spannende Punkte? Marktanteil zurückgewonnen von Binance, sowieso auch so ein bisschen eine Beobachtung, vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu, so ein bisschen das Momentum von Binance oder so der Ruf, Gefühl nach FTX Nummer 1 und dann auf einmal auch das schwarze Schaf. Und ansonsten, ja, ein bisschen Enttäuschungen zu SEC hat er noch aufgelistet. Gut, auf jeden Fall einen Post von Max gerne auch an. Aber so das Fazit ist eben, dass Coinbase längst keine reine Kryptobörse mehr ist und die Umsatzströme diversifiziert sind. Und jetzt eben mit der Layer 2, die du angesprochen hast, Vicky, ja nochmal ein weiterer Schritt in die Richtung. Thomas, hast du irgendwelche Meinungen zu Coinbase, so als Firma und was die gerade alles machen?
Ja, also generell im Vergleich zu Binance waren die immer ein bisschen transparenter und haben auch ein bisschen weniger Gas reingegeben in das ganze Marketing und in die ganzen Features und was sie nicht alles rausgehauen haben. Und das kommt denen jetzt, glaube ich, ein bisschen zugute. Am Ende kommt es aber tatsächlich auch immer ein bisschen drauf an. Und das ist ja das, was den ganzen Börsen gerade passiert. Wer hat wie viel Dreck am Stecken, ist übertrieben. Aber es ist tatsächlich so, dass die quasi in einem Marktsegment waren, das keine richtigen Regeln hatte. Also es war nicht wie so eine Aktiengesellschaft, wo man jedes Vierteljahr alles niederschreiben muss. Die haben keine ISO-Audits wahrscheinlich gehabt. Die haben einfach mal angefangen, sind riesig geworden. Und jetzt im Nachhinein kriegen sie quasi dafür Ärger, was sie da an einer Stelle mal falsch wohin geschickt haben. Oder der eine hat gedacht, na, ich nehme da mal was raus. Das muss ich jetzt nicht so angeben, wie es eigentlich da ist. Und jetzt im Nachhinein wird es halt aufgerollt. Und da kann es tatsächlich den einen oder anderen halt jetzt böse erwischen. Und da war, glaube ich, Coinbase ein bisschen transparenter und vorsichtiger. Die sind auch damals zu dieser amerikanischen Behörde gegangen, haben gesagt, ja, wir möchten hier irgendwie Lizenzen haben, was müssen wir denn machen? Und dann haben die gesagt, ja, so genau wissen wir es auch nicht, aber ihr macht schon alles richtig. Und im Nachhinein hat man gesagt, okay, ihr habt es doch nicht so ganz richtig gemacht, aber die waren immerhin so nach dem Motto, die haben mehr nachgefragt und es kann denen halt auch schon zugutekommen. Ich kenne jetzt nicht alle Details, aber man sagt so ein bisschen, die haben die meisten Chancen, am wenigsten Strafen zu zahlen, sage ich mal. Ja,
Ja, das war die
genau.
ganze SEC-Geschichte, ne, wo eben Coinbase proaktiv auf die zugegangen ist und dann trotzdem eine Wells Notice kriegt, also eigentlich eine Vorwarnung, dass jetzt auch was untersucht wird und niemand wirklich sagen kann, ist jetzt Ethereum eine Security oder nicht. Und dadurch ja viele Kryptofirmen so ein bisschen aus den Vereinigten Staaten rausgedrückt werden, was aus Innovationssicht ja eigentlich relativ fatal auch sein könnte für die USA. Aber im gleichen Zug hat ja Ripple ihr Verfahren gewonnen erstmal und dadurch auch, ja, weiß nicht, ob das gesehen hat, XRP durch die Decke gegangen. Vor 2 Wochen war das, glaube ich. Aber so tief müsst ihr da gar nicht reingehen. Nur spannend eben mit Coinbase mit der Layer 2. Du hast auch so ein bisschen das Thema Vertrauen angesprochen und Security. Thomas ist natürlich auch dein Steckenpferd und um jetzt hier auch kurz das Intro zu machen, wir sind jetzt schon 5 Minuten drin in der Folge. Gem W3 Freunde, Marvin hier und nicht alleine natürlich haben wir auch die NFT-Queen höchst selbst mit dabei. LinkedIn Top Voice, Spiegel Bestseller in the Making, Vicchick030 und Special Guest, ein mehr oder weniger treuer Podcast-Zuhörer. So kamen wir zumindest in Kontakt. Ich würde sagen, für mich der King of LinkedIn DMs, wenn es um den W3-Talk geht und eben auch seinerseits ein Security- und Smart Contract-Experte, der jetzt da auch in die Richtung ein Business aufbaut. Thomas Kraus, herzlich willkommen zur Folge. Freut mich, dass du dabei bist. Und gerade so auch als Einstieg, Vicky, du hast doch, glaube ich, so einen Icebreaker, den du unbedingt reinschießen wolltest.
Ja, genau. Ich habe mir, also erstmal hat es mich richtig gefreut, dass das jetzt so zustande gekommen ist, denn ich kann mir vorstellen, dass wir hier im Laufe der Episode auch über viele Dinge noch deutlich aufgeklärter werden. Ich kann mir nicht so gut vorstellen, wie es sein muss, als jemand, der die technische Ebene sehr gut versteht, Menschen zuzuhören, die technische Ebene einordnen können und gewisse Dinge im Web3 einordnen können, aber natürlich bei weitem nicht so gut aufgestellt sind wie du. Und als ich auch Research gemacht habe, habe ich gesehen, okay, du machst ultra viele Sachen und scheinst dich ja echt sehr gut auszukennen. Daher dachte ich, meine Icebreaker-Question ist, wie viele Sprachen du eigentlich sprichst. Und ich meine nicht Sprachen, wie wir sie jetzt sprechen, sondern auf der technischen Ebene. Also sei es irgendwie Smart Contract oder Programmiersprachen. Wie bist du da aufgestellt?
Genau, also durch meine berufliche Vergangenheit muss ich tatsächlich fast sagen, so gut wie alle. Der Vorteil ist, dass ich selber nicht viel programmieren musste, sondern mein Job war immer, die Fehler der Programmierer zu finden. Das heißt, wenn da eine Sprache kommt, die ich nicht so gut kenne, dann muss ich sie trotzdem verstehen. Das war quasi so mein Dauerjob. Deswegen bin ich eigentlich in allen Programmiersprachen etwas unterwegs und bei Smart Contracts bin ich jetzt auch auf einer ähnlichen Ebene. Die, die am meisten genutzt werden, da muss ich mich am meisten reinarbeiten. Deswegen ist eigentlich die Antwort wirklich alle, aber keine perfekt. Aber das muss ich auch nicht.
Das
Genau.
ist die coolste
Wann
Antwort, die ich mir hätte
geschah?
vorstellen können.
Ja, um da noch einzutauchen, wann geschah bei dir der Übergang von klassischer Programmiersprache in Richtung Smart Contract Programmiersprache, beziehungsweise wie bist du in den Web3-Space reingekommen?
Eigentlich so ein bisschen übers Investment auch. Aber ich habe auch einen ganz großen Vorteil. Ich habe schon in meinem Studium quasi Security und Kryptographie gehabt. Und tatsächlich ist Blockchain halt genau das, was man eigentlich schon Jahre in Kryptographie macht, nur ein bisschen anders miteinander verbunden. Aber diese ganzen Sachen, die da passieren, Hashes, Signaturen, Prüfsummen, alles, was da drin ist, ist genau das, was ich vor 15 Jahren schon bei irgendwelchen Klausuren auf Papier quasi vorrechnen musste. Und das hat so ein bisschen den Vorteil, dass ich die technischen Zusammenhänge relativ einfach verstehe, weil das quasi mal mein Grundlehrgang war, sage ich mal so. Und dann auch in der Sicherheits, ja, ich war quasi im Prinzip 10 Jahre lang professioneller Hacker, kann man eigentlich sagen. Und ich habe quasi auf Kundenanfrage hin deren Applikationen gehackt oder denen ihre Firma oder was auch immer die haben wollten, um mal zu sehen, wie sieht es eigentlich aus, was kann man da besser machen, was ist katastrophal. Und deswegen habe ich da immer schon mit Kryptographie zu tun gehabt. Auch wenn man die jetzt nicht jedes Mal aushebelt, aber man muss sie verstehen, man muss den Kunden sagen, mach das mal besser, nimm mal den Algorithmus, mach da mal noch eine Prüfung mehr dazu und so. Und dann war Blockchain eigentlich quasi geschenkt für mich. Also es ist zwar nochmal komplizierter, weil dann kommen viel, viel mehr Verfahrensthemen mit dazu, aber der technische Teil ist tatsächlich in vieler Hinsicht das, was man halt quasi schon lange in Kryptografie macht. Das hat mir geholfen, da schnell reinzukommen quasi.
Jetzt, wo du schon darüber gesprochen hast, dass du professioneller Hacker bist, finde ich mega geil. Freut mich zu hören, dass es so eine Berufsbezeichnung gibt, die auch akzeptiert wird. Jetzt gab es doch, und wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, einen etwas größeren Hack, und zwar bei Curve. Aus deiner Perspektive, ich meine, es müssten eigentlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer in irgendeiner Art und Weise mitbekommen haben. Ich glaube, für die meisten ist es immer noch schwierig, natürlich zu verstehen, was da eigentlich passiert ist und welche Implikationen das hat. Aber möchtest du uns da mal durchführen, um was es da geht und warum so ein sehr bekanntes und auch großes Netzwerk gehackt worden ist, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Genau. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Das ist tatsächlich, wenn man sich den Code und den Angriff, der Angriff ist komplett dokumentiert, weil ja quasi alle Blockchain-Interaktionen bekannt sind. Deswegen kann man genau sagen, wer wann was gemacht hat. Und was dort quasi passiert ist, ist, dass der Curve-Entwickler oder halt den ihr Entwicklerteam quasi eine Version genommen hat, mit denen sie ihren Programmcode quasi übersetzen, der halt einen Fehler in sich hatte. Das heißt, die haben selber gar keinen Fehler gemacht. Die haben Dinge benutzt, die einfach bei der Übersetzung mit dabei sind, und da war eben ein Fehler drin. Und der Fehler hat es quasi ermöglicht, das nennt sich Re-Entrance Attack. Klingt erstmal kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Und zwar ist einfach die Sache die, man hat irgendeinen Ablauf, den so ein Smart Contract hat, und man kann zwischendrin nochmal reinfunken. Und das ist quasi das Problem gewesen. Das ist wie, wenn man jetzt in seine Hausbank geht und hat da irgendwie 3 Schalter und geht zum ersten und sagt, na, wie viel Geld habe ich denn eigentlich? Und dann sagt er, ja, 5.000. Dann sagt man, und dann ruft ein Handy jemand an. Dann geht man zum nächsten Schalter und sagt, ja, wie viel Geld habe ich denn? Ja, 5.000. Und dann geht man zum nächsten. Und dann geht man wieder zum ersten zurück und sagt, ja, bitte die 5.000 abheben. Und dann geht man zum nächsten und sagt, ja, bitte die 5.000 abheben. Und dann geht man zum nächsten und sagt, ja, bitte abheben. Und dann ist der Witz, da die quasi sagen, okay, sie haben 5.000, dann möchtest du wissen, was du abheben willst. Und danach notieren sie den neuen Kontostand, dann ist man schon lange über alle Berge und hat quasi 3-mal das bekommen, was man eigentlich nur einmal bekommen würde. Und das ist quasi dieser, der Re-Entrance ist, dass ich, in dem Fall ist es ein bisschen anders. Also der einzige Unterschied ist dort, dass dort nicht mehrere Mitarbeiter sind, sondern der gleiche quasi immer wieder mittendrin ein neues Thema anfängt. Aber der Witz ist, was berechnet wird, was man zurückbekommt, und das, was man dann bekommt, das ist dann einfach nicht mehr synchron. Und das war quasi dieser Angriff. Der hat wirklich quasi an so eine Landing-Plattform was gegeben, hat sich einen Teil zurückgeholt, wieder was gegeben, nochmal zurückgeholt, und in Summe hat er dann Plus gehabt, was ja eigentlich niemals passieren kann. Und das funktioniert, weil er quasi zwischendrin nochmal Transaktionen gemacht haben und die alte war noch gar nicht richtig verbucht. Und das war eigentlich der ganze Gag. Der hat es so lange machen können, ich weiß nicht, hat so 10%, 20%, 30% pro hin und her quasi gut gemacht, bis es leer war. Und das ging so schnell, weil das quasi automatisiert ist. Und das ist halt dieser Re-Entrance. Da wird nicht gesagt, okay, Moment, wir müssen erstmal alles fertig machen. Und wenn dann alles notiert ist, dann kommt der nächste Step. Das fehlt, hat da einfach gefehlt, weil einfach so ein Cut war da nicht richtig programmiert. Und der hat das einfach ganz gemütlich alles weggenommen, bis es leer war.
Das war eigentlich wirklich ein Programmierfehler auf Seiten Curve, der dazu geführt hat, dass überhaupt möglich war.
Nee, in dem Fall tatsächlich, die haben eine Funktion benutzt, die quasi dieses Abheben und Zurücknehmen macht, und da war ein Fehler drin. Da haben die irgendwie, ich habe es mir mal angeguckt, da gibt es so eine Variable, die sagt, okay, jetzt machen wir Stopp. Und die war irgendwie anders wie die, die abgefragt wird, ja, ist denn eigentlich gerade ein Stopp gesetzt oder nicht? Da haben die irgendwas, ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Und deswegen haben die quasi durch das, dass die diese spezielle Version genommen haben von diesem Viper oder wie das heißt, das ist quasi so eine Alternative zu dem Solidity, einfach Pech gehabt. Also Pech gehabt ist relativ. Als Softwareentwickler muss man immer gucken, dass man die neueste Version hat und nicht auf alten rumgammelt. Ich weiß jetzt nicht, ob es dort tatsächlich so war, dass das die neueste war, die sie hatten, oder ob sie einfach mal gesagt haben, 2-3 Versionen lassen wir mal so liegen. Aber im Prinzip konnten die tatsächlich nichts dafür. Also da gibt es sicher noch so viele tausend Smart Contracts da draußen, die auch mit dieser Version und dem gleichen Fehler sind. Aber Angreifer, die sowas detektieren, die schauen immer erstmal, wo ist das große Volumen. Also wenn jetzt jemand sowas gemacht hat und da ist halt nichts drin, dann sagt er auch, es interessiert mich nicht. Das heißt, der geht dann direkt auf die Großen, die genau diese Version haben und fängt an, da diesen Angriff zu machen. Und es wurde ja auch Minuten später quasi schon wieder von anderen gesehen, dass da gerade was abgezogen wird, was nicht normal aussieht. Und ja, also wer genau jetzt den Fehler gemacht hat, schwierig zu sagen. Aber es liegt daran, dass diese Version nicht die richtige war oder die halt einen Fehler hatte. Genau.
Und du hast gesagt, interessant wird es nur, wenn auch Liquidität da ist. Und entsprechend war bei Curve wohl auch ein bisschen Liquidität da, die man ausnutzen konnte. Könnt ihr uns, also gerne Thomas auch oder Vicky, wenn du einen Gedanken zu hast, aber nochmal kurz ein Intro geben zu Curve, weil mir war die Plattform bis dahin eigentlich nicht wirklich bekannt. Und ich glaube, vielen geht es ähnlich. Was ist denn Curve? Was macht Curve?
Ganz ehrlich gesagt, kenne ich selber auch erst seit dem Hack. Also ich habe gesehen, dass es sowas wie Uniswap ist, dass man quasi direkt als Endkunde auf die Plattform gehen kann und einfach Tokens tauschen kann. Ein bisschen sehr merkwürdiges Design gehabt, aber trotzdem, Funktionalität scheint wohl die ähnliche zu sein. Also quasi so eine Landing-Plattform. Das heißt, man kann entweder Tokens tauschen oder man kann Liquidität bereitstellen. Das heißt, in dem Fall, auch bei dem Hack waren es dann irgendwie echte ETH und gepackte ETH und man gibt die dann quasi hin und kriegt dafür halt Zinsen. Also so eine klassische dezentrale Landing-Plattform, wo man quasi technisch gibt man seine echte Kryptos hin und kriegt quasi so eine Art Schuldverschreiben zurück, das man irgendwann wieder einlösen kann. Und ich glaube, das war da die ähnliche Technologie.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich bin damit nur in Kontakt gekommen, weil als ich ganz am Anfang mich überhaupt erst in diese Rabbit Hole begeben habe, habe ich einfach in alles reingeguckt, was es zu dem Zeitpunkt gab. Und unglaublich viele Leute haben halt Curve benutzt. Also wenn sie nicht Uniswap benutzt haben, dann Curve. Ich glaube, weil da die Gebühren irgendwie niedriger sind. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwas sagen, was am Ende nicht stimmt. Bin aber ein bisschen auf der Seite hängen geblieben, eben weil ich das Design so interessant fand. Also das hat für alle Zuhörenden so ein Windows 98-Style, wo du eben deine Token swaps. Und ich glaube, die haben eine relativ aktive DAO und Governance-Struktur. Und wenn ich mich nicht irre, gute Möglichkeiten für Arbitrage-Methoden, aber das weiß ich gerade nicht zu 100%. Zumindest, um es zusammenzufassen, wurde da ziemlich viel Geld hin und her geschoben.
Ja gut, GG an die, die es ausgenutzt haben. Und der Main Takeaway, Blockchain macht es zumindest auch transparent, wo der Fehler lag. Und das ist so ein bisschen auch natürlich die Magie an dem Ganzen. Wie stehst du denn sonst zu DeFi, Thomas? So bist du aktiv unterwegs? Siehst du da jetzt auch immer noch eine Zukunft? Ich meine, wir hatten einen Riesenhype 2021. Da war ja auch dieser DeFi Summer und gefühlt jedes DeFi-Protokoll, ob früher oder später, geht zugrunde. Wie stehst du so zum Thema DeFi?
Also ich glaube, dass es auf jeden Fall seinen Platz haben wird. Man muss ja auch, wenn man jetzt Perspektive mal von uns weglässt, mal auch in die Länder gehen, wo Leute einfach gar kein Bankkonto bekommen. Und für die ist es natürlich eine super Gelegenheit zu sagen, ich muss da jetzt nicht irgendwelche, was weiß ich, so eine Authentifizierung, wie sagt man jetzt klassisch, also einfach ein irgendwelche Dokumente der Bank zeigen, um da meinen Account zu bekommen und dann sagen die, du bist nicht kreditwürdig.
KYC-Type.
Ja, genau. Also das ist jetzt der Web3-Begriff. Und es gibt tatsächlich viele Länder, wo die Leute das nicht schaffen. Also sie kriegen keine Dokumente oder sie werden nicht angenommen oder sie haben ein Dokument zu wenig. Für die ist natürlich DeFi super. Viele davon sind noch mit irgendwelchen modernen Financial Apps unterwegs. Da gibt es ja dieses Wise und sonstiges, aber die machen eigentlich auch nur klassische Banken. Nur lassen sie ein bisschen schneller reinkommen. Und deswegen glaube ich, dass es schon mal allein für die Leute, die quasi kein Onboarding schaffen bei der klassischen Bank, für die ist es schon mal ein super Ding. Und auch so kann es halt gut sein, dass die eine Bankenkrise eher überstehen wie eine Bank. Weil es einfach nochmal eine Parallelstruktur ist, die quasi weder wahrscheinlich die andere komplett wegnimmt, noch selber wieder weg sein wird, weil es einfach ein cooles Tool ist, weil es einfach ist, weil es unkompliziert ist, weil es nicht viel nachfragt. Und weil es ein Onboarding quasi ohne Onboarding. Also das, glaube ich, hat eine Zukunft und Features, die gab es halt vorher nicht und die werden auch bleiben. Wie groß das am Ende ist, ob das jetzt für immer 5% oder 1% oder 30% der ganzen Transaktionen der Welt sind, weiß ich nicht. Wenn man mit höheren Geldsummen ab und zu tun hat, merkt man, die klassischen Banken sind einfach verdammt teuer. Wenn man da irgendwas machen will, zahlt man mal schnell 2-3% auf eine Transaktion bei mehreren 10.000 so. Das ist halt was, was eigentlich nicht sein müsste. Da hat man bei Ethereum halt dann mal 10 Euro, egal wie viel man überweist. Und das sind so die Dinge, ich glaube, die werden immer bleiben. Also wie viel, weiß ich nicht, aber ja.
Und du selbst? Nutzt du irgendwelche DeFi-Protokolle? Irgendwie stakest du selber auch Krypto? Was kannst du dazu sagen? So aus der einfach der eigenen Erfahrung, eigener Toolstack?
Genau, also ich habe tatsächlich bei verschiedenen Sachen wie Solana, Ethereum und so stake ich ein bisschen, aber eben auch aus dem Hintergrund, dass da immer jemand gehackt werden kann, bin ich sehr, sehr diversifiziert, nicht nur bei den verschiedenen Coins und Blockchains, sondern sogar pro Blockchain. Also ich stake nicht einmal, sondern ich nehme dann irgendwie drei Häppchen und gebe die an verschiedene Validatoren, weil ich nicht weiß, ob einer davon mal hops geht. Und das ist auch so ein bisschen der Trick momentan, das so zu verteilen, dass wenn irgendwo was passiert und irgendwo wird immer was passieren, dass dann halt einfach der Einschlag für einen selber viel geringer ist. Und so mache ich das auch. Ich habe mal geguckt, ich habe 26 Wallets für ungefähr 6 verschiedene Blockchains, weil ich einfach pro Projekt ein eigenes Wallet mache. Dann habe ich eins, das nenne ich HODL, da lege ich die Sachen hin, die ich eigentlich nie untouch. Dann habe ich nochmal eins, das ist auf dem PC. Dann habe ich eins, das ist auf dem Handy. Und ein paar Sachen sind nur auf Papier. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das alles flöten geht, ist relativ null. Deswegen würde ich immer sagen, man soll sich da diversifizieren, weil einfach nur überhaupt gar nicht klar ist, was morgen noch da ist.
Wie storest du die denn? Also packst du die auf den Ledger? Oder bist du da jetzt auch seit dem letzten Announcement ein bisschen kritischer geworden?
Ja, also ich habe das von Anfang an, fand ich das nicht so spannend, weil es mir viel zu wenig Support hat. Also rein von dem Gedanken her, ich habe ein paar Lieblingsblockchains, die gehen da halt einfach nicht. Und was bringt mir das dann, wenn ich das nicht nutzen kann? Ich habe mir tatsächlich einfach in Anführungsstrichen Ledger selber gebastelt. Ich habe mein altes Handy, das quasi eine Spider-Man-App drauf hat, also wo quasi der Bildschirm kaputt ist und das ganze Ding, habe ich quasi das Android komplett runter gemacht. Das, was vom Hersteller da ist, habe quasi ein Open-Source-Android drauf gemacht und habe da jetzt meine 5-6 Wallets drauf. Und das Gerät wird einfach nie eingeschalten. Das ist einfach nur 5 Wallet-Apps, Open-Source, ohne irgendeinen Anbieter mit drauf. Und da schicke ich dann die Sachen hin, die ich quasi als HODL benutze. Und da bin ich mal mindestens genauso sicher, weil das Gerät einfach nie mit irgendwas interagiert. Also da ist einmal der Key drauf gemacht worden. Das ist eine Open-Source-Community-Android-Version. Da gehe ich auch nicht davon aus, dass es weggeschickt wird. Und danach bleibt es einfach in der Schublade und wird alle paar Wochen mal angemacht. Oder fast nie, weil ich zum Hinschicken muss ich es ja nicht mehr anmachen. Ich müsste es ja bloß anmachen zum Wegschicken. Und ja, der Ledger hätte dann halt 2, 3 oder vielleicht sind sogar 5 Blockchains, die er jetzt kann. Aber dann hätten mir immer noch die Hälfte gefehlt. Also dann hätte ich es ja trotzdem halb-halb machen müssen. Unabhängig Aufschrei, den es jetzt gab. Weil theoretisch ging das bei meinem Handy auch, aber kommt halt keiner ran. Ist voll verschlüsselt, ist aus. Kann ich dir in die Hand drücken, kannst damit weglaufen, kannst auch nichts machen. Also das ist so sogar noch besser wahrscheinlich als der Ledger mit seinen 3 Pins, weil bei mir ist es immerhin ein langes Passwort.
Ich habe ich habe mehrere Fragen, die sich gerade heraus resultiert haben. Aber eine, die, weil wir ja auch öfter im Podcast drüber gesprochen haben, über eben das, was mit Ledger passiert ist, beziehungsweise das Announcement, und dann wurde es ja zurückgezogen und jetzt redet ja auch gerade keiner mehr darüber. Also es ist nicht mehr super aktuell. Aber was ist, ich habe nie so richtig verstanden, ob und wie das technologisch funktioniert. Also sprich, Ledger eigentlich als Code Wallet soll ja nichts mit passieren, solange du es nicht irgendwo ransteckst und auf einmal heißt es, hier ist ein Software-Update und ab dem Zeitpunkt können wir auch eure Passwörter und Schlüssel verwahren, was im Umkehrschluss für mich bedeutet, okay, irgendwie gab es da schon immer Access zu. Und ich meine, dass Marvin und ich uns das nie so richtig erklären konnten. So, was ist da dein Take zu?
Im Prinzip ist es eigentlich ein Gerät, das 2 Geräte sind und das ist eigentlich so ein bisschen das, was man davon ausgegangen ist, dass die das richtig gemacht haben. Und zwar gibt es quasi einen Chip, der fürs Speichern von diesem Private Key zuständig ist und da gibt's keine Software-Updates. Der ist quasi, so war die Annahme, das Ding wurde einmal richtig gemacht mit seinen Funktionen wie signieren, einmal Key reinspeichern und so weiter. Und dann ist das Ding quasi versiegelt. Man kann nichts machen wie sagen, generiere mir einen Key, ohne ihn mir zu sagen. Und den kann man auch nicht rausholen. Es gibt einfach keine Funktionalität da drin, die sagt, gib mir den raus. Und dann gibt's quasi das Drumrum. Das ist so ein bisschen das Weichere an dem Ding. Das kann auch mal Software-Updates haben, damit es zum Beispiel eine neue Chain kann oder dass irgendwie eine neue API, die quasi so eine Blockchain jetzt hat, funktioniert. Aber selbst wenn dort ein Update passiert, würde der innere Kern, den man so wie so eine Art Tresor oder so sehen kann, halt niemals das rausgeben, weil einfach die Funktionalität niemals implementiert wurde und auch nicht verändert werden kann. So ist eigentlich der Gedanke von so einem Ding. Und tatsächlich hat es heutzutage auch ein iPhone und ein Laptop. Die haben dann so einen genannten Trusted Chip. Und der ist tatsächlich, egal wie das Ding verwirrt ist, egal was gemacht wird, man kann da nicht die Sachen rauskopieren. Also ist auch jetzt keine total neue Technologie. Die Idee zu sagen, es gibt einen Chip, der nur generieren kann und signieren und nicht rausgeben, so, das gibt schon länger. Und das hat man natürlich dann halt bei Ledger gedacht, okay, cool, die haben das jetzt mal für Krypto gemacht, ist jetzt auch keine Rocket Science, macht man es halt einmal richtig und dann kann man es verkaufen, so. Und jetzt tatsächlich kam halt raus, na, es gibt da schon Softwarebestandteile in diesem Tresor-Chip, die halt doch ermöglichen, da noch eine Funktion dazu zu machen und das wieder auszulesen, so. Und dann haben alle gesagt, ja, das ist ja eigentlich ein Bruch des ganzen Konzepts, so. Also, hätte einfach nie sein dürfen. Und wenn man halt quasi damit wirbt, und das muss man jetzt ja sagen, dieses, dass man es da nicht rausholen kann, ist das Single Point of Grund, das Ding zu kaufen. Alles andere, es ist nicht leicht, es ist nicht wasserdicht, es kann einfach nichts außer genau das. Und das kann es jetzt halt auch nicht. Und dann sagen die Leute, okay, was ist das eigentlich? Also ist es jetzt eine... War das jetzt sogar irgendwie, man hat dann auch in den Dokumenten Spezifikationen geguckt, haben die eigentlich getäuscht oder haben die es einfach nie so richtig gesagt? Und ist total schwierig, das jetzt einzuordnen, so, weil eigentlich, ja, wenn du ein Single Point of, wie heißt es, Interest oder Single Point of Verkaufsgrund hast und den dann doch nicht hast, was ist es dann? Und dann haben auch viele andere gesagt, okay, dann machen wir es jetzt richtig und dann gab es wieder 10.000 andere Anbieter. Ich weiß gar nicht, wie groß der Markt ist. Wie gesagt, ich habe mir das lieber selber programmiert. Selber aufgesetzt, so, aber ja, das war einfach ein Konzeptbruch. Ja, genau.
Du scheinst dich auf jeden Fall auch mit dem Thema Security auseinanderzusetzen. Hast uns auch erzählt, dass du ein neues Projekt startest, wo es um Smart Contract Security geht. Magst du uns, weil ich finde das ganz spannend, also aus unternehmerischer Sicht jetzt auch so ein bisschen zu verstehen, okay, du bist im Web3-Space, du glaubst dran, du machst DeFi, du hast dir selber deine Hardware-Wallet programmiert auf dem alten Handy und jetzt launchst du eine Company oder baust du dir ein Business auf. Was ist der Business Case, was ist deine These und ja, was hast du da vor?
Genau, also im Prinzip, ich nenne mich da SecContract.io, also Security Contracts und im Prinzip ist es ein bisschen Web2-Dienstleistung, aber eben halt im Web3-Space und zwar ist es entweder wenn ein Produkt gelauncht werden soll oder es schon da ist und jemand einfach mal die Security gecheckt haben will. Das heißt, die sagen, okay, wir haben ein Smart Contract programmiert, wir wollen damit in 3 Wochen live gehen oder wir haben da schon lange einen und jetzt haben wir irgendwie Bauchschmerzen, weil so viele Hacks passiert sind. Dann ist quasi meine Dienstleistung, dass ich mir das Ding anschaue, Sicherheitstests mache, auch Bewertungen mache, auch Verbesserungsvorschläge gebe und coolerweise kann man das eigentlich ziemlich off-chain machen. Also ich habe quasi eine ähnliche Umgebung, wie so ein Entwickler hat. Also ich kann auch Ethereum Smart Contracts einfach auf meinem privaten Blockchain, ich habe einfach 2 private Ethereum Blockchains, eine, die läuft direkt auf dem Computer, eine läuft, dass man es dem Kunde zeigen kann, die ist so halb öffentlich, aber da kommt man nur, da muss man in Metamask quasi nochmal ein Passwort eingeben, um da ranzukommen. Und die Idee ist einfach nur, gib mir mal dein Smart Contract, ich hau da mal alles an Angriffen rauf, die es so gibt. Und dann schauen wir mal, wie das Ding reagiert. Und das ist quasi die Dienstleistung. Entweder kommt danach raus, Siegel sehr gut, alles richtig gemacht, oder es kommt sowas wie, es gibt ein paar Dinge, die sollte man nochmal angehen, oder es kommt sowas wie, nimmt das Ding so schnell runter, wie es geht. Das ist eine Katastrophe. So, das sind meistens so die Ausgänge von so einem Audit. Und je nachdem, wenn ich mir einen Namen gemacht habe, kann es auch sein, dass das mal dann heißt, ja, Thomas Kraus hat mich geprüft, SEC Contract, IO-Siegel, so, dem kann man vertrauen. So, in die Richtung kann es auch ein bisschen gehen. Es war tatsächlich bei meinem vorigen Dienstleister so, dass wir so bekannt und so gut waren, dass manche uns als Siegel genommen haben, also bei meinem vorherigen Arbeitgeber. Und in die Richtung könnte es natürlich auch mal gehen. Und es gibt nur einen Spezialfall bei diesen Sicherheitstests, dass es sehr regional ist. Ganz selten lassen Firmen aus Deutschland zum Beispiel sich von einer Firma aus Amerika oder Russland testen, weil sie sagen, ja gut, dann geben wir denen so viel Einblick und dann wissen die schon alles. Da weiß ich nicht so genau. Das heißt, es ist noch sehr gängig im Vergleich zu anderen Sachen, dass eine deutsche Firma einen deutschen Tester haben will zum Beispiel. Einfach um so ein bisschen die Wirtschaftsspionage und diese Themen da rauszuhalten. Und deswegen glaube ich, dass ich da einer der Ersten bin, die das in den Bereichen Deutschland anbieten. Es gibt schon international da viele größere Firmen, die auch solche Tests anbieten. Auch ein paar sind auch namentlich, glaube ich, gar nicht so unbekannt. Aber so hier im Bereich habe ich noch nicht so viele getroffen. Und dann dachte ich, okay, ich mache gern neue Sachen, ich mache gern komplizierte Sachen, dann fülle ich mal die Lücke. So, das war eigentlich die Idee.
Genau. Nice. Bringt dich auch zwangsläufig in Kontakt mit potenziell spannenden Projekten. Also eigentlich ein cooler Türöffner auch, um spannende Beziehungen zu erschließen. Du hast gesagt, Gütesiegel. Finde ich auch eine coole Idee, gerade eben, wenn die Reputation von dir, aber auch von deiner Firma wächst. Hast du schon überlegt, dann auch NFT-Certificates rauszuhauen oder erstmal gar keine Web3-Use-Cases?
Gute Frage. Habe ich mir auch schon überlegt, ob ich quasi die Consultant-Dienstleistung als NFT verkaufe oder so. Kann man nebenher auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann das ausschlaggebende Ding ist. Als Marketing-Gag finde ich es gut.
Ja.
Ich glaube aber, die Firmen sind dann doch, also wenn jetzt so eine deutsche Bank zu mir kommt und sagt, wir machen jetzt auch Blockchain, so ob die jetzt ein NFT kaufen wollen, weiß ich nicht. Die sagen, ja, wir kennen dich noch aus der Nicht-Web3-Zeit, bitte kannst du uns da auch helfen. So geht es, glaube ich, eher, da sind oft die Firmen dann doch auch noch mit dem Einkauf, also wie rechnen die jetzt ein NFT ab und dann haben die da mit, und wie kriegen die ETH und so. Ich glaube schon, als Gag kann man es machen. Ich glaube aber in der Branche wäre es jetzt nicht unbedingt das Wichtige.
Wie so oft mit den NFT-Launches, wahrscheinlich eher Marketingbudget als wirklich Customer Experience. Das erinnert mich ein bisschen, das ist jetzt so ein neues Segment, so à la Best of Thomas Kraus LinkedIn DM Inputs. Und was mir da eben jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, war eine Message von dir zu Royalty-Programmen. Weil wir da auch in der Folge drüber gesprochen haben, eben was so im Royalty-Bereich auch abgeht. Und wir hatten auch mal gesprochen im Salesforce mit der NFT-Plattform und wie können B2B-Firmen gegebenenfalls auch NFTs nutzen, um die Kundenbindung zu stärken. Und wenn ich mir jetzt hier deine Nachricht auch nochmal angucke, was du gesagt hast, so, ihr redet oft, also ich zitiere jetzt, ne, und dann kannst du gerne sagen, wie du heute zustehst. Aber du hast gesagt, hey, ihr redet oft von Royalty-Programmen und Kundentracking über die Wallet. Aktuell ist es technisch einfach und auch Best Practices, dass man für jedes Projekt und jedes Thema eine eigene Wallet nimmt. Da wird es mit dem Tracking dann schon etwas schwieriger. Man sieht dann nur, dass der Kunde sonst so macht oder was er sonst so macht, wenn der Kunde das will oder keine Best Practices befolgt. Das verwässert die Auswertung dann doch auch drastisch. Und du hältst es für eher wahrscheinlich, dass es langfristig wieder sowas wie Payback gibt, an die dann Web3-Firmen ihre Kunden ja versuchen anzubinden. Das ist so ein bisschen als vielleicht erster Einstieg so zu deinem Feedback zu Royalty-Programmen. Ich habe mir jetzt auch gedacht, okay, du könntest ja mit deiner Firma jetzt vielleicht eine NFT-Subscription machen. Du hältst ein NFT und dann hast du x Consulting- oder Testing-Stunden oder Testing-Loops zur Verfügung. Aber ja, kannst du uns auch mal abholen, so vielleicht deinen Blick auf Royalty, wo wir gerade stehen. Und ist es eben doch eher nur Wunschdenken, dass ich jetzt durch die Wallets auch meinen Kunden easy erreiche, weil er, du hast ja 26 Wallets, hast du gesagt. Wie soll ich jetzt da in nur einer Anbindung dein ganzes Nutzerverhalten tracken können?
Ja gut, diese Royalty-Programme gibt es ja eh quasi wie Sand am Meer. Also jedes Aldi und jedes Rewe und jedes Kaufland hat irgendwie irgendwelche Tokens und Points. Und ich bin zum Beispiel gern beim Kaufland unterwegs und wenn die sagen, gib mal deine Daten her, so, dann kriegst du irgendwie 3 Coins und mit denen kannst du dann wieder irgendwas günstiger bekommen, so. Das gibt's ja eh schon. Also die Frage, ob sowas geben soll oder nicht, ist ja schon beantwortet. Tatsächlich wäre jetzt die Frage, ob es die Blockchain da einfacher macht. ob sie es besser macht und ob sie Vorteile hat. Das ist, glaube ich, noch nicht so ganz geklärt. Also zum einen müssen die Firmen dann teilweise die Sachen sharen. Also wenn das auf der Blockchain steht, dann sieht halt auch Rewe, was bei Aldi passiert ist, so wie oft er da einkauft und so. Und ein zweites Thema ist aber, das darf man nicht vernachlässigen, dass so eine App mit solchen Tokens und mit solchen Coins und das, was jetzt zum Beispiel Kaufland oder was weiß ich wer macht, ist schon auch teuer und aufwendig zu warten. Also es wird immer unterschätzt, naja, ist ja bloß eine App, ist ja bloß ein paar Sachen, aber da, ich würde mal sagen, für eine so eine App, dass die am Laufen ist und immer geupdatet wird und alles gemacht wird, sind sicher mal bei einem großen Firma 30, 40 Leute beschäftigt. So, vielleicht nicht Vollzeit, weil manchmal läuft es auch ohne, dass man was macht, aber tatsächlich ist halt so ein Blockchain-Ansatz kann tatsächlich dazu führen, dass es halt viel, viel, viel schneller und einfacher geht. Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist nicht selten, dass Dinge, die einfacher und schneller gehen, sich halt auch durchsetzen. So. Also es kann sein, man hat irgendwie eine App, die hat die Funktionalität und die kommuniziert mit der Blockchain und braucht halt keine 30 Leute, die sich um die ganze Hintergrundinfrastruktur kümmern. Und ein Thema, was halt auch noch spannend sein kann, ist halt, dass die dann über so DeFi-ähnliche Konzepte auch miteinander kommunizieren können. Stell dir einfach vor, du hast 3 Dönerstempel und gehst da halt nicht mehr hin, aber gehst halt ständig Kaffee trinken und da hast du erst 7 und wenn halt 3 Dönerstempel auch in 2 oder 3 Kaffeestempel gewechselt werden können, dann sagst du, okay, das ist cool, das mache ich und das kann halt auch so ein Zugzwang sein. Klar, dann wird es die einen Firmen geben, die sagen, dann mache ich mit und die anderen sagen, dann mache ich nicht mit. Und dann sagen die Leute, ja gut, das in das Café, wo der nicht mitmacht, da gehe ich nicht rein, weil da kann ich das nicht mehr swappen irgendwie. Es kann schon sein, dass es nochmal so eine globale Infrastruktur gibt, die quasi dieses ja, Royalty-Backpayment oder wie man es nennen will, irgendwie so ein bisschen unter einen Hut bringt. So, ja. Also es passiert ja, glaube ich, ich habe das nie benutzt, dieses, wie heißt das, das ganz Bekannte mit dem blauen Symbol, wo man so Payback oder wie das heißt.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen. Also da kann ich auch von mehreren verschiedenen Firmen quasi mir Punkte sammeln und die dann bei einem ausgeben. Das ist ja eigentlich schon fast der Ansatz, nur hyperkompliziert. Wenn man ein bisschen in der IT drin ist, was das immer an Aufwand und Zeit kostet, dass 2 Firmen Dinge miteinander kommunizieren und dann gibt es ein neues Attribut. Das heißt jetzt, ob es ein Luxury oder ein günstiges Produkt ist und dann sagen alle, oh, jetzt müssen wir das bei uns implementieren, total aufwendig, das ist bei uns gar nicht mit in dem Konzept drin und so und dann vergehen wieder Monate, bis mal ein so ein neues Feld irgendwie bei allen Firmen funktional ist so. Wenn so Sachen wegfallen, glaube ich schon, dass viele Firmen sagen, finde ich cool und wenn es am Ende was ist, was weiß ich, McDonald's und der Döner um die Ecke dieselbe Technik benutzen können, dann würden da auch viele mitmachen, weil die einfach sagen, okay, coole Infrastruktur, richtig performant, schnell, günstig und das für einen Obolus oder vielleicht sogar einfach nur, dass man quasi einen Teil davon abgibt, den man da einnimmt oder so. Glaube ich schon, dass da vieles kommen wird, aber es ist wirklich noch sehr, sehr, noch nicht mal klar, auf welcher Blockchain das nachher passiert. Also lass mal nochmal 10 Jahre vergehen, so, dann wird es da sowas geben, glaube ich.
Meinst du auch, dass das der Grund ist, warum Unternehmen wie Starbucks in die Richtung gegangen sind? Also klar, auf der einen Seite ist es auch ein guter Marketing-Stunt gewesen von einem Jahr, das anzuteasern, aber die sind ja immer noch wirklich voll mit dabei, dieses Odyssey-Programm auszurollen und vielleicht auch langfristig zu sagen, okay, wir können ab dem Zeitpunkt, an dem andere Leute auch draufspringen, einfach mit anderen Unternehmen partnern, ohne die Hürden dazwischen. Oder hast du da eine andere Meinung zu?
Nee, ich glaube schon, dass es so ist, aber ich verfolge es nicht im Detail. Ich glaube, da bist du viel, viel tiefer drin, wo die gerade stehen. Aber wenn man es auch so ein bisschen sieht, Starbucks versucht ja auch seinen Kaffee und seine Becher irgendwie in Supermärkten zu platzieren und bei irgendwelchen anderen Sachen. Ich glaube, die sind schon sehr da dran zu sagen, okay, wir haben eh schon so eine Ader zu versuchen, quasi uns ein bisschen auszubreiten und mehr zu machen, als nur einen Kaffeebecher mit Inhalt zu verkaufen. So, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die da vielleicht sogar mit ein paar anderen Firmen zusammen schon an der Idee arbeiten, lass uns später mal kooperieren. Aber wie gesagt, ich bin da echt nicht tief drin. Ich kann es mir nur einfach gut vorstellen, dass es in die Richtung geht.
Mhm. Ja. Marvin, hast du noch eine Frage zu dem Thema? Sonst würde ich auch noch gerne ein anderes Thema switchen, weil du ja auch schon angefangen hast, deine LinkedIn-DMs vorzulesen. Dachte ich, ich gucke auch mal in meine rein.
Nee, also ich meine abschließend, aber auch, was ich jetzt bei Thomas rausgehört habe, so die Kollaboration von Brands, sodass man zum Beispiel auch die Credits ummünzen kann für eine andere Brand, dass das so einer der spannenden Use Cases ist. Ich habe auch die Firma, die das jetzt schon im Web2-Kosmos macht, ist Payback.com, auch mit dem blauen Logo, auch die Lücke noch zu schließen. Und ja, ich meine, von meiner Perspektive, was ist sonst spannend, Sekundärmarkt, eben, dass man vielleicht Royalty-Punkte dann einlösen kann in NFTs oder wenn man x Male Kaffee getrunken, dann kriegt man einen NFT, der dann irgendwie gewisse Perks hat oder an Events gehen kannst, dann kannst du den vielleicht auf dem Sekundärmarkt flippen, plus halt das Prestige-Thema, dass du dann in deiner Public Wallet Dinge auch showcasen kannst und zeigst, hey, ich bin hier ein treuer Konsument. Also das ist vielleicht noch eine Ergänzung so von der Utility vielleicht auch für Web3-Royalty. Ansonsten eben, ich meine, du kannst jetzt auch schon Stempelkarten digital aufsetzen, ist an sich eben nichts jetzt Neues per se. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wenn Thomas jetzt hier noch eine Ergänzung hat, ansonsten kannst du gerne mit deiner DM weitermachen, Vicky.
Ja, genau, weil ich dachte, als du das gerade gesagt hast, so, ja, ich schaue mal in meine Nachrichten, dann dachte ich, schau auch mal, was ich so mit Thomas geschrieben habe. Und ich glaube, das, was mich dann so richtig gefesselt hat, wo ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, jetzt langsam musst du mal in den Podcast kommen, war, als du mir eine Nachricht geschrieben hast zu Decentralized Social Media. Wenn ich jetzt die Nachricht vorlesen würde, dann würde ich, das ist schon ein bisschen, ist schon ein kleines Stück. Deswegen würde ich mal ganz offen in diese Diskussion reingehen. Und der Hintergrund ist eben, dass auch Decentralized Social Media, ich glaube, das Paradebeispiel dafür ist Lens, also Lens Protocol, so zumindest, was man im Web3 Mainstream hört. Und im Zuge dessen auch immer wieder ein Thema, weil Twitter beziehungsweise X ja so hin und her geworfen wurde, beziehungsweise da immer so viele neue Dinge entstehen, dass der Ruf nach etwas, was nicht unbedingt zentral kontrolliert wird, immer größer wird. Und da hattest du mir mal eine Nachricht geschrieben, wie das denn funktioniert, also was Decentralized Social Media eigentlich bedeutet. Und ich glaube, ich würde es jetzt einfach so machen, so mit dem Wort, wie würdest du jemanden, der vielleicht nicht wirklich Ahnung hat, was man sich darunter vorstellen kann, erklären, was es bedeutet, wie es funktioniert und was daran wirklich dann dezentral ist letztendlich.
Okay, das Problem ist, es gibt zwei Antworten auf die Frage, weil das quasi derselbe Begriff wird quasi für zwei verschiedene Ansätze benutzt. Also der eine Ansatz, der ist so ein bisschen dieses Mastodon oder sowas, heißt es, glaube ich, dieses Projekt. Und tatsächlich ist es technisch eigentlich ein bisschen wie E-Mail. Also wir haben schon seit 50 Jahren Decentralized Social Media und das ist E-Mail. Und warum ist das so? Weil quasi ihr einen anderen Anbieter habt und ich einen anderen Anbieter hab und wir haben dort Accounts und wir können trotzdem miteinander reden. Das ist der Mastodon-Ansatz. Also man hat quasi verschiedene Infrastruktur, die miteinander reden kann. Das ist ja was ganz anderes, wie wenn wir jetzt bei Facebook oder Twitter, da haben wir bei demselben einen Account und schreiben über die Plattform und das wird quasi dort anders verteilt. E-Mail war schon immer so, der eine ist bei GMX, der andere ist bei Google, der andere hat seinen eigenen E-Mail-Server aufgesetzt, habe ich früher auch mal gemacht so, und die wissen, wie die miteinander reden müssen. Immer wenn ich quasi schreibt, dann sagt er, okay, ich gehe mal zu GMX weiter so, ich gebe dir mal die Infos mit, Betreff und so weiter. Und das war eigentlich auch schon, es ist jetzt ein bisschen langweiliges Social Media, aber es war trotzdem eins der ersten. Und Mastodon zum Beispiel funktioniert ähnlich. Man sucht sich einen Anbieter aus, einen Server, wie auch immer die quasi benannt werden, und macht dort seinen Account. Und die wiederum wissen, wie sie mit den anderen sprechen müssen, damit dort auch quasi Beiträge angezeigt werden können oder man miteinander chatten kann oder was auch immer. Das heißt, der Decentralized Ansatz ist dort, dass einfach verschiedene Leute einen Teil betreiben und für sich entscheiden können, möchte ich jetzt mit anderen die Infos announcen oder bleiben die intern? Es kann ja auch einer sagen, okay, ich nehme genau dieselbe Software und bis auf einen News-Ticker, den wir haben, bleibt alles intern. Könnt ihr auch mal, wenn jetzt irgendjemand quasi, das weiß ich, eine Vereinigung hat, wo halt nicht so viel Infos rausgeben will, kann der quasi 90% bei sich behalten und den anderen Teil rausgeben. Und das ist quasi dieser Decentralized-Ansatz, den Mastodon hat. Da ist nichts mit Blockchain dabei, da ist gar nichts. Und jetzt gibt's quasi nochmal diese andere Idee, die decentralized in die Richtung geht, ist, dass wir quasi einen Post, den man schreibt, auf die Blockchain brennen. Und das hat den Vorteil, jeder kann den sich abholen. Also da ist man dann auch theoretisch nicht mehr unbedingt bei einem Anbieter so. Man hat zwar ein Interface, weil halt der eine sagt, ich mag grün mehr oder da sind halt die Buttons irgendwie 3D und beim anderen sind sie 2D. Aber am Ende wird der Inhalt, den man schreibt, quasi als ja, NFT-artiges Konstrukt quasi mit einer Überschrift, mit einem Inhalt, mit einem Bild oder was auch immer, quasi dann auf eine Blockchain gebracht und ist dann theoretisch halt eben auch für andere Plattformen erreichbar. Das heißt, aus einem der Podcasts, weiß ich noch von damals, ging es auch so drum, wie zieht man denn jetzt eigentlich bei so einer dezentralen Social Media um? Ja, eigentlich gar nicht. Also es kann auch sein, dass man selber in der grünen Oberfläche von Anbieter X ist und der andere ist quasi der Zuhörer und ist in einer ganz anderen Umgebung und man weiß es gar nicht, weil es so viele gibt. Vielleicht schreibt auch jemand sein eigenes Interface oder hat sich selber eine App programmiert oder ist quasi in der Blockchain niedergeschrieben, wie so ein NFT-Ownership oder wie so ein Token-Ownership. Und wer sich den dann abholt, ist quasi prinzipiell erstmal offen. Man kann aber auch eben eine Technologie noch mit reinbringen, dass es dann doch nicht mehr für jeden einsehbar ist. Aber dann speichert man halt nicht seinen Blogpost dorthin, sondern seinen verschlüsselten Blogpost. Und nur der, der quasi Zugang zu dem Schlüssel hat, der kann ihn dann sehen. Das heißt, so ein bisschen der Witz, für jeden einsehbar, aber keiner versteht's, außer der, der es halt entschlüsseln darf. Und so könnte man jetzt wieder dafür sorgen, dass man sagt, okay, ich habe einen Teil von dem Content, den ist nur für Subscriber zum Beispiel, weil die dann quasi den Schlüssel dazu bekommen oder man so verschlüsselt, dass die es nachher sehen können. Und das ist so der Gag. Also man hat die eine Blockchain, wo die Inhalte sind und die Anbieter sind dann eigentlich gar nicht mehr so richtig relevant. Also die bieten dann mit der Bedienexperience quasi ihren Vorteil. So kann man sich das, glaube ich, grob vorstellen. Aber weiß ja gar nicht, wie weit die da schon sind. Ich weiß nur, dass das so der Grundgedanke ist. Ich weiß nicht, wie viele Blogposts jetzt schon auf irgendwelchen Blockchains sind. Und ich glaube auch nicht, dass man da Ethereum nimmt, weil niemand will 5 bis 50 Euro für einen Post zahlen. Da wird man nochmal eigene Blockchains machen, die genau, oder zumindest mal Layer 2 oder was auch immer, die genau dafür halt richtig prädestiniert sind. Und wer sich da durchsetzt, da können wir auch wieder in 5 bis 10 Jahren sprechen. Aber die Idee ist schon nicht schlecht, weil, ja. Man ist halt weg davon, dass halt eine Firma sagt, will ich nicht mehr, mag ich nicht, dich mag ich nicht und ich ändere jetzt die Struktur der Follower. Plötzlich ist es da oben irgendwie ein anderer Button oder da ist es jetzt irgendwie 5-mal die Glocke anmachen, weil alle 3 Tage geht sie weg. Das können die ja quasi alles machen und das wird dann so ein bisschen, ja, demokratischer ist übertrieben, aber es geht so weg von einer Instanz, die jetzt sagt, wie es läuft und das ist ja schon nicht schlecht.
Und warum gab es dann diesen, ich nenne es mal größeren Hype um Lenz? Also ich erinnere mich zumindest, also es boah, ist aber auch schon gefühlt 1,5 Jahre her, dass es einfach dieses Announcement gab, okay, da gibt es jetzt eine neue Decentralized Social Media Lösung und das ist von den Machern von Aave, meines Wissens, genau. Und die bauen jetzt Lens auf und da kann nicht jeder rein. Also es hat auch diesen Wartelisten-Gedanke, dass man da erst in eine Liste kommt und wenn man dran ist, bekommt man, glaube ich, eine Lens-ID oder ein Profil, was eben auch NFT-backed ist. Wie genau oder welche Vorteile würde es mir denn bringen, jetzt auf Lens unterwegs zu sein? Oder wie kann ich mir dieses Ökosystem vorstellen?
Also tatsächlich Lens im Detail kenne ich nicht.
Mhm.
Ist jetzt einfach nur die Vermutung, dass die genau das jetzt gerade aufbauen,
Okay.
was halt so einen Beitrag auf der Blockchain hat. Und ich war da mal ein bisschen in dem Discord mit drin, weil da ging es dann auch darum, wie kommt man da rein? Und dann haben sie mal ein paar NFTs rausgesprayt, die aber schon immer benannt waren. Und das ist ganz komisch. Jetzt hat jemand einen NFT, der irgendwie so heißt, wie er sich mal kurz abends spontan überlegt hat. Ich weiß nicht, ob das die Accounts dann sind, die sie später auch nutzen.
Okay,
Also
interesting.
müsste ich mir tatsächlich nochmal im Detail angucken, wie Lens das jetzt macht und welchen Stand die haben. Aber ich glaube, das war genauso der Vorreiter von dieser Idee, das mal dorthin zu bringen.
Das heißt, so wie ich es jetzt verstanden habe, wäre jetzt so der utopische Gedanke oder das Traumszenario für dezentrales Social Media, dass, wenn ich Content publiziere, der erstmal auf der Blockchain hinterlegt ist, also dann auch im Block oder so in einem, je nachdem dann die Frage, welches Protokoll, welche Blockchain nutzen wir dafür, Ethereum dann eben wahrscheinlich zu teuer. Aave versucht jetzt über Lens-Protokoll halt selber zu der Go-To-Blockchain zu sein, auf der wir dann als einerseits Creator den Content rüber publizieren, aber dann auch andere Applikationen, die Social-Media-Plattformen bauen. Und da geht es dann eben darum, dass wenn der Nutzer auch den Content besitzt, es jetzt auch bei den Social Media Plattformen nicht mehr darum geht, zu monetarisieren über Werbeanzeigen wahrscheinlich, sondern vielmehr darum, einerseits Algorithmen so aufzubereiten, dass die Nutzer sagen, hey, ich will diese Social Media Plattform nutzen, oder vielleicht kann man dann auch je nach Social Media Plattform selber sagen, was eine Art von Algorithmus man will, das heißt Open Source the Algorithm, und dann kannst du selber sagen, will ich jetzt mehr Polarisierendes, will ich Sonstiges, und natürlich auch dann die UX so zu optimieren, dass halt die Leute deine Applikation nutzen wollen. Aber das heißt, ganz ein anderer Ansatz, ich publiziere eigentlich den Content über meinen sozialen Graphen und kann dann auch einstellen, wohin der ausgespielt werden soll, welcher Content ist für alle zugänglich, welcher Content ist dann nur für Leute, die irgendwie diesen NFT halten, zugänglich, und so kannst du eigentlich dem Creator viel mehr Power geben und weg von der Abhängigkeit der Social Media Plattformen. Ist es so, also ist es in etwa so in die Richtung, in die zum Beispiel auch ihr denkt, dass es gehen soll, oder wie ihr es umschreiben würdet, so diesen Web3-Ansatz?
Ja, also es hat auf jeden Fall auch den Charme. Jeder, der schon ein bisschen länger im Internet unterwegs ist und schon dreimal eine Plattform befüllt hat, die dann Konkurs gegangen ist, so, der wird auch quasi den Ansatz, dass es ein bisschen langlebiger sein könnte, auch noch schätzen. Aber es kann natürlich auch ein paar Gründe geben, wo man jetzt sagt, das könnte auch irgendwie ein negativer Aspekt von dem sein, im Sinne von, kann ich da wieder was löschen? Also, es gibt sicher den einen oder anderen, der seine Jugend in Facebook dann doch mal noch deleted hat, so, weil er gesagt hat, na, früher habe ich anders gedacht oder so. Kann natürlich auch sein, dass sowas dann wegfällt. Aber im Großen und Ganzen glaube ich einfach, allein das, dass alle 10 Jahre eine Plattform wegbricht, ist viel charmanter, quasi genau das, was du jetzt gesagt hast, zu nutzen. Man hat viel mehr Überblick drüber, man hat viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Es können auch viele Plattformen sich dran bedienen, und ja, man muss nicht migrieren oder sowas, sondern das ist dann so dieser eine große Data Lake, sagt man so als Techniker, wo alle Daten einfach drin liegen, und dann bedient man sich da als Plattform draus oder als User.
Ja, klingt auf jeden Fall auch noch einem langen Weg dahin, weil eben nicht, also ich weiß auch nicht, wie viele Lens-based Social Media Plattformen es schon gibt und ob da auch Active User unterwegs sind drauf. Ansonsten kommt mir Mirror.xyz noch in den Sinn, wo man den Content publiziert und dann als NFT, glaube ich, auch hinterlegen kann und da bezahlt wird, je nachdem, wie viele Leute das lesen. Aber aktuell haben wir einfach die großen Social Media Plattformen, die einen großen Vorteil haben, und zwar, dass sie genutzt werden, und da mal weg von zu kommen, wird, glaube ich, die erste große Challenge sein, beziehungsweise ich glaube, so interessant zu beobachten sein wird auch, so sind es die aktuellen Social Media Plattformen, die diesen Web3-dezentralen Ansatz dann auch embracen, oder wird es eine neue Plattform sein, die es schafft, dass die User Experience so geil ist, sowohl von Creator-Sicht wie auch als Konsument, dass sie es schaffen, User zu akquirieren. Und das ist ja mit das Schwierigste, was du machen kannst, ist eine Social-Media-Plattform aufbauen, aber es wurde gemacht und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft weitere Player geben. Und dann vielleicht so abschließende Frage oder nochmal Klarstellung zum Zwischending, und zwar eben Meta, die sind ja Teil von diesem, wie heißt es,
Mastodon. Die sind nicht Teil davon, aber ich glaube, die benutzen oder wollen angeblich dieses ActivityPub benutzen, was, so wie ich es verstanden habe, eine unterliegende Technologie ist, um auch diese Dinge dezentraler aufzuziehen. Aber das wäre auch meine Frage gewesen, wie das wirklich funktioniert.
Genau, es ist tatsächlich einfach dieser, ich weiß jetzt auch den Namen nicht mehr genau, aber im Prinzip ist es einfach die Idee, wir schreiben einmal fest, und da gibt es dann wirklich solche, das sind wie so Dokumente, wo drin steht, wie hat denn genau eine Überschrift auszusehen, wie hat denn genau eine Notification auszusehen, wie hat denn genau das und das auszusehen. Und wenn jetzt Meta zum Beispiel genau das implementiert, können sie sich einfach als Knoten von diesem Mastodon einbuchen, weil sie genau dieselbe Sprache sprechen. Der Mastodon sagt dir nur, bist du mit mir verbandelt, kannst du meine Sprache, Schuss. Und dann würden die einfach quasi den Content konsumieren können oder auch rausgeben. Es ist einfach nur, wie sich auf eine Sprache einigen, eine technische in dem Fall, und dann ist man quasi da Teil. Also wir könnten morgen auch sagen, okay, wir implementieren jetzt auch das zu dritt, setzen uns ein paar Wochen in irgendeinen Keller rein, und dann können wir mit Meta und mit Mastodon interagieren, weil wir genau dieselben Felder, genau dieselben Längen, genau dieselben Buchstaben erlauben und so weiter. Da kann man eigentlich dann quasi in diesem Konstrukt einfach mitspielen. So. Und das hat halt Meta wahrscheinlich gesagt, da machen wir jetzt auch mit. Und sagen, die haben vielleicht ihre eigene API für die App, aber die sagen, nach draußen hin können wir quasi mit dieser Sprache kommunizieren und sehen das halt als einen Vorteil an, was auch sein kann. Schauen wir mal.
Und so, was Social Media Plattformen angeht, du hast, glaube ich, mal was mit Facebook-Gruppen gemacht oder so, mal eine Facebook-Community aufgebaut. Ich weiß nicht, auf welchen Plattformen du heute aktiv bist. Natürlich LinkedIn weiß ich durch unseren Austausch, aber so, was ist so deine Social Media Experience? Also eben vielleicht eine kurze Anekdote zur Facebook-Gruppe und dann, wo bist du heute unterwegs?
Genau, also die Facebook-Gruppe ist tatsächlich eins meiner anderen Tätigkeiten, und zwar bin ich Vermieter von Eigentumswohnungen, und mir hat immer eine Austauschgruppe gefehlt, mit dem man mal ganz sachlich über irgendwelche Themen reden kann. Wie macht man eine Abrechnung? Wie macht man das? Und so weiter. So ganz langweilige Fragen, die man aber halt klären muss. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache selber diese Gruppe auf für den deutschsprachigen Raum. Zack, 5 Jahre später sind es jetzt 15.000 aktive Mitglieder, die sich da täglich austauschen mit Tausenden von Beiträgen in der Woche. Und ja, so bin ich halt quasi dazugekommen, diese Gruppe zu haben. Und deswegen bin ich immer noch bei Facebook unterwegs, auch wenn ich das nicht mehr als Social, ich glaube, das letzte war vor einem Jahr oder so. Das ist tatsächlich für mich diese Gruppenorganisationsthema. Und eigentlich wäre ich auch froh, das wäre da draußen. Ist jetzt aber halt mal da drin, weil auch einfach die Zielgruppe Ü 30 bis 60, die kann halt noch mit Facebook so. Tatsächlich ist das eigentlich nur noch mein Gruppenaustausch. Und ansonsten bin ich bei LinkedIn unterwegs und habe tatsächlich Xing deaktiviert, und Twitter ist eigentlich auch bloß, ja, muss man irgendwie Lust drauf haben, und es ist viel Zeit, die wenig Content hat, finde ich zumindest. Deswegen ist tatsächlich LinkedIn so für die Business-Kontakte und Facebook einfach aus Business-Gründen. Aber ansonsten bin ich echt bei wenig unterwegs, obwohl ich schon viel mitgemacht habe. Also Internet von Tag 1.
Richtig geil. Also auch so ein bisschen eigennützige Frage zu deiner Facebook-Gruppe. Ich meine, du nutzt jetzt die Plattform weniger als Social-Media-Plattform, sondern mehr eigentlich als Community-Management-Tool, eben Facebook-Gruppen als Use-Case. Ja. Also eigentlich zwei Fragen. Erste ist, was hat zum Wachstum geführt? Also hast du da irgendwelche Tipps oder Learnings? So, weil ich glaube, ultra viele wollen gerade Community Spaces aufbauen, irgendwie E-Mail-Adressen sammeln. Das hast du jetzt bei Facebook eher nicht, aber du hast zumindest die kompletten Kontaktinformationen. Und was bringt dir denn diese Gruppe überhaupt? Oder wie hast du sie für dich auch eingesetzt? Das wären so zwei Dinge, die mich interessieren würden.
Ja, also ich glaube, was echt viel ausgemacht hat, ist, wir haben eine starke Moderation. Wir haben fast 24/7 Moderation mit 3 Leuten zusammen. Das macht viel aus. Wir haben eine konsequente Peer Group quasi, das sind Vermieter, und wenn schon ein Mieter drin ist, dann zuhören darf jeder, klar, das ist eine offene Community. Wenn man sagt, 3 Fragen beantwortet, ist man drin, so, aber wir wollen nicht, dass es quasi so eine gemischte Gruppe gibt, weil die gibt's auch, und da gibt's immer Stunk. Das heißt, auch keine politischen Inhalte, es soll einfach eine ganz normale Fach-Sachgruppe sein, und das zieht extrem viele an. Die Leute fühlen sich da abgeholt, sie können da mitmachen. Und es gibt halt auch wenig Ausreißer. Ausreißer, da sind wir schon relativ konsequent eigentlich, weil das einfach nicht Thema ist. Also ich sage dann immer, ich kann euch auch eine neue Gruppe anlegen, da könnt ihr euch dann drin streiten. So, das ist aber halt hier einfach, das stört zu viele. So, das macht viel aus. Und ansonsten einfach, glaube ich auch, dass man am Anfang vor allem waren wir viel aktiv und haben auch selber ein bisschen mit quasi Tipps gegeben und so. Dann wussten die Leute, okay, wenn ich hier reinkomme und eine Frage stelle, habe ich sofort eine coole Antwort, so, jetzt brauchen wir das gar nicht mehr, 15.000 Leute, da sind so viele gute dabei. Wir machen manchmal auch so Events, ich habe mal irgendwie so Bücher verlost und so Zeug, dass man sich so ein bisschen dem Thema dann nochmal zugehöriger fühlt. Das waren eigentlich so die Themen, und die Monetarisierung kam eigentlich fast von allein. Es kamen nämlich dann irgendwelche Vermieterprodukte, gerade so Startups und so, können wir bei euch mal Werbung machen, und da haben wir dann gesagt, okay, Werbung gibt's bei uns, aber das ist halt dann ein Dienstleistung, und dann haben wir halt quasi entweder längere Kooperationen gemacht oder wir haben gesagt, okay, einmal dein Event hier oben dran eine Woche oder so, dann kriegst du, kostet halt das und das. So haben wir quasi die Monetarisierung gemacht, weil Facebook selber bis dato nichts hatte, wo man das jetzt irgendwie direkt One-Click quasi monetarisieren kann, sondern es war dann wirklich, dann hast du deine Kunden, musst mit denen irgendwie zusammen einen Content kreieren. Wenn dann alle zufrieden sind, posten wir den dahin, haben einen bestimmten Zeitraum. So hat es quasi funktioniert. Und wie ich vorher off Record gesagt habe, jetzt funktioniert es irgendwie nicht mehr, weil ich glaube einfach, das Marketingbudget für Facebook ist wahrscheinlich überall jetzt auf null. Wahrscheinlich gibt es spannendere Plattformen. Also tatsächlich erst voll der Ansturm, jetzt kommt keiner mehr, obwohl die Gruppe nicht schlechter oder kleiner geworden ist. Also irgendwie scheinen die Leute nicht mehr auf Facebook unterwegs zu sein. Die Marketing-Leute.
Okay, das heißt jetzt aus Advertiser-Sicht nicht mehr so großen Andrang. Nutzer sind immer noch aktiv drauf. Ich habe sowieso ein bisschen eine Challenge, auch das ist ja fast schon ein bisschen Influencer-Marketing einfach in eine Nischengruppe rein. Und ich sehe einfach auf jeden Fall ein bisschen einen Trend weg vom klassischen Influencer-Marketing hin zu, dass man halt Creator mit in die Firma reinholt oder incentiviert, weg von einzelnen Promotionen, sondern eigentlich als langfristige Partner. Und im gleichen Zuge, dass man halt lieber selber dann Gruppen aufbaut und das Marketingbudget dahin investiert, selber die Gruppe zu besitzen, als andere Gruppen zu sponsern. Aber ich meine, Sponsorships, sei es in Newslettern oder in Podcasts, natürlich immer noch ein Riesenthema. Vielleicht brauchst du einfach einen Sales Rep, der ein bisschen Outreaches macht und die Gruppe anfängt zu pitchen. Das ist vielleicht einfach auch nur ein potenzielles Problem. Aber okay, sehr geil. Ich frage mich auch, Vicky, warum W3Fun nicht all in auf Community geht gerade. Also ich meine, Community safe, aber so eine Gruppe abseits von einem WhatsApp-Chat. Discord hatten wir mal angefangen.
Ja, ey, absolut ein so wichtiges Thema, was bei uns auch die ganze Zeit mitschwirrt. Ich glaube, jetzt gerade ist es dem zu schulden, dass wir einfach eine Konferenz vorbereiten und da gerade alle Ressourcen reinfliegen. Aber dass man das nochmal anders umwirft, das ist bei uns tatsächlich im Backlog beziehungsweise für die Zeit Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres ein viel größeres Thema, weil das sehr, sehr viel Power hat und das wissen wir auch.
Sonst hast du ja da gleich jetzt einen potenziellen Consultant, der helfen kann beim Community-Aufbau mit Thomas. Ich meine eben, das hat ja auch die Magie ist ja, am Anfang ja musst du viel moderieren oder packst ja auch ein, zwei Moderatoren rauf, machst selber ein bisschen, aber mit der Zeit wird das ja eigentlich zu einem selbsttragenden Vehikel, wenn genug starke Leute da auch selber interagieren. Sehen wir auch in der WhatsApp-Gruppe oder Community, die du aufgebaut hast, Vicky. Also ist auch nicht so, dass ihr nichts macht. Aber eben spannendes Learning ist, Anfang ein bisschen mehr Arbeit und danach kann es ein selbsttragendes Vehikel werden, wo dann auch immer mehr Leute dazukommen wollen und so ein bisschen ein Netzwerkeffekt auch eintrifft.
Ja.
Ich glaube, oftmals ist auch ein bisschen Frage, wo hoste ich die Community? Und dieses Problem, jetzt ist die auf Facebook, wie bringst du jetzt, also jetzt bist du gefangen auf Facebook in dem Case und kannst sie nicht wegziehen. Und wenn die Leute keinen Bock mehr haben, sich auf Facebook einzuloggen, dann werden sie auch nicht mehr in die Gruppe reinkommen. Gäbe es doch nur ein Web3-Community-Space, wo du sie rüberziehen könntest.
Ja, ist tatsächlich auch so ein bisschen meine Idee gewesen, wie kriege ich die Leute da runter, aber ist einfach ich habe da einfach zu wenig junge Anteil drin, der da, glaube ich, so mitmacht. Das heißt, ich muss tatsächlich dahin gehen, wo die Leute schon sind. Kann auch das Ende der Gruppe irgendwann sein, ich weiß es nicht. Sehr schwierig. Also dieser Umzug, ich weiß nicht, wie man es gestalten will. Und ich wüsste nicht mal, wohin.
das haben wir halt tatsächlich auch.
Nur für eine Gruppendiskussion. Also in Discord bringe ich die Leute nicht rein. Also,
ja. Ey, wir hatten genau dasselbe Problem. Wir haben in Discord angefangen und irgendwie selber gemerkt, okay, um ganz offen und ehrlich zu sein, wir benutzen das selber nicht so gerne. Haben wir in der Zeit genutzt, in der wir uns sehr, sehr intensiv mit NFT-Projekten auseinandergesetzt haben und da eben wirklich mitwirken wollten. Aber jetzt gerade, wo sich dieser ganze Space auch öffnet, nochmal professionalisiert und es einfach verschiedene Ebenen gibt, ist halt Discord für, wenn du kein DJ bist, dann ist das auch einfach keine Lösung. Telegram ist, also wir haben WhatsApp, wir haben Telegram, das ist in Ordnung, aber auch bei Telegram ist das, da holst du jetzt die nächste Stufe ab, aber je nachdem, wen du ansprechen möchtest, alle Leute, die nicht in der Bubble sind, haben kein Telegram. Und ich glaube, da fehlt jetzt einfach noch ein Tool, was viele Dinge miteinander vereinen kann, weil das Problem bei Telegram oder WhatsApp ist ja auch, du hast einfach nur einen langen Chat. Klar, es gibt jetzt auch diese WhatsApp-Communities, ist irgendwie ganz cool, aber hat für uns zumindest noch nicht den, oder wir haben es uns noch nicht so richtig zu Nutzen gemacht, den Effekt gehabt. Das ist aber, wie gesagt, witzig, dass wir das jetzt ansprechen. Für uns ein großes Thema für die nächsten Stufen.
Ja, und ich sehe auch, also um das auch abzuschließen, ich sehe WhatsApp-Gruppen oder Communities, die ganz aktiv sind, aber wie du gesagt hast, auch unordentlich werden. Und ich habe die auch meistens danach auf stumm und mal gucke ich spontan rein. Und dann gibt es Slack-Channels natürlich auch, es gibt so ein bisschen Slack-Communities. Also am besten oder am aktivsten sind die Community-Kanäle, die eigentlich in Spaces oder in Applikationen stattfinden, die du auch andersweitig nutzt. Und dann wirst du eigentlich daran erinnert, dass hier eine Community ist, weil du dich eh einloggst, also in der Arbeit bist du eh auf Slack oder du chattest eh mit deinen Freunden auf WhatsApp, ah, ich bin auch in dieser Community drin. Darum funktioniert das sehr gut. Und dann gibt's halt nochmal die Community-Plattformen, die nur dieses Problem lösen wollen. Und da sind eigentlich jetzt zwei, die ich gerade anschaue, auch für unsere Community, die wir launchen werden. Einerseits School mit SKOOL. Und da kannst du Kursinhalte hosten und gleichzeitig hast du wie eine Facebook-Gruppe drin, Kalender, alles drum und dran. Das ist wirklich eine Community-Plattform von Sam Ovens, falls jemand den kennt, von consulting.com, ist eine Kursverkauflegende. Vielleicht kennt den jemand. Und die zweite wäre Circle, circle.so. Ist auch eine sehr beliebte Plattform, um wirklich nur Community-Spaces zu hosten. Aber da wiederum die Challenge, hast du genug Mehrwert und genug Aktivität, dass sich die Leute dann nur für die Community irgendwo auch einloggen. Genau. Ja, okay, so viel dazu. Wir gucken auch schon gen Ende der Session. Jetzt können wir uns vielleicht noch ein Thema rauspicken. Ich hätte noch eine DM, so, die vielleicht spannend sein könnte, so als abschließendes Thema. Aber ich habe, Vicky, ich habe schon das letzte Thema jetzt gepusht. Hast du gerade was top of mind?
Nee, ganz ehrlich, hau deine DM raus.
Ja, es geht um Move to Earn, Walk to Earn. Und zwar, also die Sonne scheint jetzt auch wieder in Berlin. Ich habe eben in der Folge auch mal erzählt, dass ich doch auch jetzt gerade seit Covid gerne joggen gehe und ich das ultra geil fände, weil ich nutze gerade Strava, um auch meine Läufe zu tracken. Mich interessiert nicht mal der Community-Gedanke, dass ich sehe, was meine Freunde auf Strava machen, aber ich track halt ja meine Runden. Und was ich einfach geil fände, wäre, wenn es so ein Level-System oder Punktesystem gäbe, wo ich ja den Progress tracken kann, aber vielleicht sogar was dafür bekomme. Also eigentlich das Ganze nochmal ein bisschen gamifiziere und dadurch dann aber auch Perks kriege oder sogar Cash, wie es dazu mal Steppen versprochen hat. Und da kam dann auch eine lange Nachricht zuerst, hey Steppen, also von Thomas, Steppen ist noch gar nicht tot, es wird sogar noch genutzt. Und long story short auf jeden Fall, Thomas, du hast auf jeden Fall auch diese Apps genutzt und auch pun intended gesagt, die laufen auch zum Teil noch. Also wie siehst du dem Thema Move to Earn entgegen? So, hast du selber damit Cash gemacht und wo sind wir da gerade mit dem ganzen Space?
Genau, ich weiß nicht, ob man sieht, mein Ankommen, Jogger geht leider nicht.
Ist ein bisschen blurry, egal. Aber für die auf YouTube, man sieht einen verschwommenen Schuh in der Steppen-Application.
Genau, aber ja, also es war am Anfang so sehr stark dieser Gedanke, okay, das ist eigentlich nur so ein Schneeballsystem, alle rennen rein, kaufen schnell ein NFT, machen ein paar Coins und hauen wieder ab. Tatsächlich sehe ich es aber nicht so, weil das einfach einen Use Case hat, den hat nämlich deine andere App nicht unbedingt, und zwar dich zu motivieren, auch rauszugehen, wenn es halt mal regnet und schneit und blöd ist, weil du weißt, okay, ich krieg halt meine Rewards nicht. Und ich mache tatsächlich, ich bin schon seit 15 Jahren Halbmarathonläufer, das heißt, laufen gehe ich eh. Bei mir war das jetzt auch nicht die Motivation, laufen zu gehen, sondern ich dachte, okay, ich habe jetzt alle Tracking-Apps der Welt durchbenutzt, so, aber keine davon gibt mir quasi die Motivation zu sagen, ich gehe jetzt trotzdem, obwohl ich eigentlich keinen Bock habe. So, die Tracking-App sagt dir meistens nur, also vor 15 Jahren sagt die nur, okay, so viel Kilometer an dem Tag. Jetzt gibt es ja auch wahrscheinlich die App, die du dann hast, sagt schon auch, hey, jetzt bist du 3 Tage nicht laufen gewesen, mach mal wieder so. Aber wenn ich halt eine Monetarisierung dabei habe, ist das auch nochmal ein bisschen anderes Thema. Und deswegen bin ich in mehreren Lauf-Apps auch unterwegs, ein paar gehen auch parallel. Kleiner Wink im Zaunfall so. Das heißt, man kann auch mit mehreren Sachen gleichzeitig laufen. Und es ist halt tatsächlich so, dass ich dann zum Beispiel bei Step N habe ich verschiedene Schuhe, die kann man dann mit solchen Edelsteinen verbessern. Man kann dann aus 2 NFTs kann man 9 machen. Der kriegt dann teilweise die Attribute vererbt von dem alten. Den kann man dann entweder mit 5 Schuhen verschmelzen, dann kriegt man quasi eine höhere Stufe, oder es passieren sogar irgendwelche Specials, so zu 0,1% wird der Schuh zweimal so gut und Es macht einfach total Bock, sich da quasi über die Zeit hin zu verbessern, weil man einfach immer so ein nächstes Ziel hat. So, ah, jetzt muss ich noch ein paar Mal laufen, dann kann ich mir den höheren Edelstein kaufen oder ich will jetzt die beiden mal verschmelzen und so weiter. Und ich finde, das ist so ein Zusatzkick, den man halt sonst bei so einer Tracking-Lauf-App halt gar nicht hat. So, finde ich richtig cool und macht mir so Spaß, dass ich es quasi nicht mehr nicht machen will.
Wie, wenn du sagst, du benutzt mehrere gleichzeitig, benutzt du mehrere Web3-Apps gleichzeitig, also Move-to-Earn-Apps? Welche benutzt du noch?
Genau, also ich bin bei StepN, ich bin bei Genopads und ich bin bei Walken.io. Das sind eigentlich auch, wenn man bei CoinGecko mal sagt, Move to Earn, das sind auch fast die fünf größten, die es gibt. Dann gibt es noch Sweet oder Sweat.
Ja, stimmt, ja.
Ich habe echt Glück gehabt, dass ich genau mit denen angefangen habe, die es überlebt haben, aber es war auch so ein bisschen mein Kalkül, die coolen zu nehmen und nicht die uncoolen. Hat auch funktioniert. Und tatsächlich ist es so, was ist eigentlich der Long Term? Also alle sagen, okay, da geht man einmal rein. Es gab ja Läufe, da hast du am Tag 70 € gemacht, so. Aber der Schuh hat halt 15.000 gekostet, so totale unrealistische Zahlen. Und jeder, der dachte, dass es das so weitergeht, hat eigentlich ja ein bisschen Schuss gehabt, so. Aber es gibt tatsächlich einen Long Term Use Case und der ist quasi, man hat eine Eintrittsbarriere. Das sind 1, 2, 3, 4 Schuhe. Tatsächlich muss man mehrere haben, damit es sich lohnt. Und wer es durchhält, der kommt am Ende plus raus. Und jetzt haben wir quasi, ich sage immer, das ist genau das, was im Fitnessstudio passiert. Die 60, 70%, die im Januar quasi sagen, jetzt mache ich Fitness, die finanzieren eigentlich die anderen 40%, die wirklich Fitness machen. Und so ähnlich ist es dann da auch. Quasi, wenn du reinkommst und sagst, ich mach da jetzt mein Geld rein so und möchte das durchziehen und nach einem halben Jahr gehe ich halt doch nicht mehr laufen, weil Laufen ist irgendwie doch anstrengend. Dann haben die quasi ein Minus gemacht an dem Ganzen. Während jemand, der sagt, ich gehe jetzt da rein und ziehe das durch, der hat nach ein, zwei Jahren dann Plus gemacht so. Und das ist eigentlich ein Use Case, der ist nicht Schneeball, sondern es ist so ein bisschen die Wette darauf, dass man sportlich durchhält. Und das kann auch über Generationen hin funktionieren. Es gibt dann immer die, die machen weniger und gehen dann mit einem Minus raus. Und es gibt die anderen, die machen mehr und gehen mit einem Plus raus. So, das glaube ich, dass das so der Long Term ist. Und der funktioniert auch über lange Zeit, weil Fitnessstudios machen es ähnlich. So, die werden jetzt quasi ein bisschen eingestampft, weil sie sagen, du darfst keine 2 Jahresverträge mehr machen. Aber wie viel Prozent zahlen denn und gehen nicht hin? Und das ist quasi der ähnliche Use Case. Und deswegen ist Fitness auch so günstig, weil genau die, die es nicht machen, die zahlen. Und das ist da eigentlich ähnlich, würde ich sagen.
Und wie geil ist der Gedanke, dass du so einen Schuh hast, über den du diese Experience-Punkte gesammelt hast und so ein bisschen dein Geld irgendwann mal auch zurückverdienst und dann vererbst du das an weitere Generationen, weil es halt ein digitaler Schuh ist. Und ich trage den Schuh von Steppen, den mein Großvater mal getragen hat und hier ein paar ETH zurückbekommen hat. Hast du denn, Thomas, auch mal Cash gemacht damit? Also hat es für dich ausgesehen, weil du warst ja auch relativ früh dann auch dabei mit den ganzen Apps. Gab es einen
Ja, früh
Paycheck?
ist relativ. Ich warte immer den ersten Crash ab. Das ist bei mir, ich mache das schon, ich mache 15 Jahre Aktien, da ist es ein bisschen ähnlich. Ich bin sehr selten quasi beim Launch dabei, beim Launch, weil da noch gar nicht klar ist, was kommt eigentlich. Das heißt, ich warte eigentlich normalerweise ab. Das Ding ist cool, ich finde es richtig cool, ich will total gern mitmachen, aber ich halte dann halt einfach so lange die Füße still, bis es irgendein Ereignis gibt, das ich nicht dem Projekt zuordne, wie zum Beispiel so ein genereller Krypto-Crash und dann hole ich mir die Sachen. Dann sind immer alle beleidigt, die schon länger dabei sind, aber sagen, ja, ich habe für den Schuh 500 € gezahlt, du kriegst ihn jetzt für 20 € so und ich sehe so, ja, genau darauf habe ich gewartet. Viele sagen auch in der Community, ja, du hattest Glück. Und ich so, nee, ich war auch schon so lange dabei wie du, nur habe ich halt noch nichts eingekauft. Und so habe ich es bei allen Projekten gemacht. Das heißt, für mich muss ein Projekt ein, 2 Jahre zeigen, dass es was kann. Es muss auch irgendwie für mich ein Use Case und Sinn machen. Und dann warte ich so lange, bis es crasht. Und dann hole ich mir die Sachen. Und da kann man fast nie verlieren, sage ich mal ganz böse. Deswegen, ich bin da irgendwo zwischen Break-Even und ein paar hundert plus. Also umso länger es jetzt läuft, umso besser. Ich habe jetzt echt richtig gute Schuhe, so, da muss man schon in die Tasche greifen und die meisten davon habe ich mir quasi selber erzeugt oder durch Trades dann geholt. Ja, das ist so ein bisschen die Idee, aber
Wie geil
damit
ist
wird
es
man auch
dann,
nicht
wenn's,
Millionär, aber
ja, Noch nicht. Wenn dann Steppen mit Nike kollaboriert und dann du deinen virtuellen Schuh kriegst und dann noch den physischen dazu claimen kannst und dann auf dem Sekundärmarkt anfängst zu flippen. Wer weiß, wenn viele Nutzer das auch dann verwenden und dann noch große Brands kollaborieren, ist ja einiges möglich, auch auf dieser Komponente. Ich weiß nicht, ob du noch dazu eine Frage hattest, aber was mich noch abschließend interessieren würde, sehr eine taktische Frage ist, du hast 26 Wallets und selber dir eine Hardware-Wallet programmiert, okay, du balancierst viele Dinge und behältst den Überblick. Bei mir ist so, ich weiß, wenn ich mir 3 Apps runterhole, dann nutze ich gar keine. So, also von dem her einfach so die Frage, wenn ich jetzt als Hobbyläufer auch gerne jetzt eine App nutzen würde und da starten möchte, erstmal, welche App würdest du mir empfehlen? Und ganz einfach gesagt, was muss ich da machen, damit ich mir nicht jetzt irgendwie 20 andere Blogposts durchlesen muss, um einfach jetzt mal mich aufs Laufen zu konzentrieren und immer auf die App zu drücken und sagen, okay, ich mache jetzt meinen Run und ich kann jetzt das Spiel spielen.
Okay. Also den letzten Satz, das willst du machen oder nicht machen?
Ich würde drücken, ah, ja, genau. Ich gehe jetzt joggen, passt, aber mir jetzt irgendwie verschiedene, welchen Schuh soll ich jetzt wirklich nehmen oder welchen nicht? Ich will einfach möglichst einfach mal reinstarten und mich dann da reinfinden.
Ja, das ist halt tatsächlich so und deswegen habe ich auch diese mehreren Apps, weil jeder hat quasi seinen eigenen Use Case. Also wenn man tatsächlich ein Mathematik- und Upgrade-Freak ist, dann muss man Step N nehmen, weil da muss man sich extrem reinfuchsen und das ist so kompliziert, wir könnten jetzt 2 Stunden Podcast machen, nur über die Basics von Step N. Es ist viel zu kompliziert, deswegen fällt es schon mal eigentlich raus. Dann das Walken ist deswegen cool, weil du quasi dein Level erhältst, indem du täglich eine bestimmte Anzahl Steps machst. Also auch wenn du in den Supermarkt gehst oder sagst, ich gehe jetzt diesmal zu Fuß zur Arbeit und nicht mit der Bahn, wird es auch mitgezählt. Und das ist so ein bisschen ein Motivator. Das ist nämlich so, wenn ich weniger als 6000 Steps am Tag mache, kriege ich auf Dauer halt weniger Rewards. Das heißt, ich muss immer, wenn ich merke, verdammt, heute bin ich nur rumgesessen, ich muss noch irgendwie die Steps draufkriegen, so. Da muss ich aber nicht mal auf Plus drücken oder auf Start. Das ist quasi so ein etwas Passives. Dafür ist es ein bisschen Game. Also du musst dann da drin quasi Zeit verbringen. Pokémon-artig mit anderen Katzen gegeneinander spielen, die quasi Energie haben, durchlaufen und warten. Ist auch ein bisschen aufwendig. Und dann gibt's noch Genopets, das quasi ein richtig großes Ding, glaube ich mal, wird. Aber da ist noch nicht so viel. Und deswegen ist es auch irgendwie ein bisschen langweilig. Da hast du deine Steps, kannst mit den Steps quasi XP sammeln und daraus KI machen. Das wäre vielleicht tatsächlich das Einfachste, weil du könntest es sogar tatsächlich momentan erlauben, es noch, dass du quasi ohne Einsatz mal anfängst, dann ist halt dein Pet nur so ein komischer Bollen, der irgendwann mal ein Tier wird. Und da kannst du quasi das umwandeln in so einen Token, der heißt KI. Und der ist gar nicht so unwertvoll. Und das ist auch ein Projekt, da ist, glaube ich, Samsung ist da mit drin oder so, die gesagt haben, wir geben euch mal ein paar Millionen, weil wir das cool finden, so. Da muss man momentan noch wenig machen, aber das Ziel ist, dass es da eine riesen 3D-Welt gibt, wo man mit seiner Figur rumrennt. Das heißt, ob das wirklich dauerhaft nur eine Lauf-App bleibt, glaube ich nicht. Also momentan mit dem Laufen sammelt man Energie, aber ich glaube, das Ding wird mal so kompliziert, dass ich dann irgendwann auch rausgehe, weil ich sage, ich kann nicht nebenher noch ein Second Life-Game irgendwie am Start haben. Deswegen Step N nehmen und sich nicht damit befassen, könnte auch funktionieren. Momentan kostet so ein Schuh 20, 30 Euro. Die Einstiegsdinger, die sind zwar ein bisschen madig, aber dafür kannst du mal anfangen, um zu gucken, ob es dir taugt. Wäre zumindest mal ein Start, wo du jetzt nicht so viel ausgibst. Weil wenn du, und das Walken ist, glaube ich, zu viel nicht laufen. Also das hat sich von der Move, es ist immer noch der Tag Move to Earn, wenn du bei CoinGecko oder so guckst, aber ich finde, das Move ist komplett verloren gegangen. Deswegen nimm trotzdem Step N, auch wenn es kompliziert ist.
Ich glaube auch, ja. Also ich werde genau das werde ich, also Step N habe ich eh schon auf dem Handy, ich bin da auch aber so einen Code gekriegt, dass ich mich da auch anmelden kann. Ich glaube, ich würde mal Step N und Walken einfach mal installieren und mal testen, weil ich gehe auch, also ich habe so dieses Jahr die Regel, jeden Tag 10.000 Schritte, das heißt, Walken resoniert dann doch auch. Also am liebsten würde ich sogar beides kombinieren, tatsächlich, finde ich nicht mal so schlecht. Und dann bei Steppen einfach runterladen, einen Schuh kaufen, ich gucke dann gar nicht so krass drauf und dann trackt es halt einfach jetzt mal. Und dann komme ich dann schon irgendwie rein, wäre jetzt so mein Takeaway. Genau. Nice. Und natürlich, welches ist die größte Brand? Also das macht es auch aus. Ne? Steppen ist wahrscheinlich die berühmteste, wahrscheinlich auch mit den meisten Usern. Das heißt auch mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass große Brands kollaborieren. Von dem her ist das eigentlich auch noch ein Faktor, wo ich sage, tendiere ich trotzdem zu, auch wenn es ein bisschen komplizierter ist.
Und noch ein kleiner Fakt. Die Firma hat auch angefangen, andere Produkte zu machen. Die haben quasi mit dem Token, den du beim Laufen kriegst, je nachdem, wenn du den Schuh hast, der diesen Token macht, haben die jetzt einen OpenSea-Konkurrenten gemacht, der sicher nicht so groß ist, aber die fangen quasi auch an zu sagen, eigentlich ist dieser GMT-Token, heißt er dort, ist eigentlich nur so ein Vehikel für ganz verschiedene Plattformen. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht mehr nur Step N, sondern du könntest damit jetzt auch bei diesen More, heißen die, ein NFT direkt kaufen, so mit genau dieser Währung. Also ich könnte jetzt 3 Tage am Stück intensiv laufen gehen und könnte mir davon direkt den NFT in der Währung kaufen, ohne nochmal wechseln zu müssen. Und ja, die haben, glaube ich, schon viel vor. Aber hoffentlich nicht so wie Walken, dass irgendwann Move to Earn bloß noch zu Katzenkämpfe wird. Aber ist trotzdem auch lustig. Also macht Spaß.
Dann würde ich mal hier eingreifen. Also erstmal mega spannend, dass wir so viele verschiedene, also wirklich sehr verschiedene Themen in einer Podcast-Episode abdecken konnten. Ich glaube, das hatten wir so auch noch nie. Aber es hat halt immer einen roten Faden beibehalten. Und zwar wirklich darüber zu sprechen, wie Dinge in dem Space funktionieren, über die viele Leute sprechen. Und ich würde jetzt nochmal ins kurze, sehr heiße Wrap-up gehen, also in die 5 Fragen und eben in Anbetracht der Zeit die schnellstmöglichst beantworten. Ich meine, du kennst die Fragen wahrscheinlich aus den Podcast-Episoden. Sprich, wir stellen jetzt einfach 5 Fragen, die du so einfach und schnell, vielleicht 1, 2, 3 Wörter, einen Satz beantworten solltest. Und dann, genau, sind wir auch schon durch mit der Episode. Ich würde auch gerne anfangen, Marvin, wenn das in Ordnung ist. Ich wollte es nämlich schon vorhin fragen, was ist denn deine Favorite Blockchain?
Ja, also ich habe so einen kleinen Liebling, der heißt Cardano, ist aber nicht so bekannt.
Ah, doch, kenne ich.
Genau, ist halt die Möglichkeit, nochmal Mining quasi performant zu machen. Deswegen finde ich es einfach spannend und bin da auch dabei und mal schauen, wie es weitergeht. Das ist so mein Favorite.
Mhm. Genau. Interesting. Und was würdest du sagen, ist Web3-Space überbewertet und warum?
Ja, das von Tag 1, so dieses Bildchen sind was wert. Und tatsächlich muss ich auch sagen, ich bin nicht so der Fan von DAOs, weil das irgendwie mal eine Idee war, aber ich glaube, es gibt einfach, wenn es zu viel DAOs gibt, ist kein DAO mehr was wert. Da bin ich so ein bisschen raus, dieses, wir machen mal eine Community und ein NFT, so das hat man jetzt schon zu oft gehört. Ich glaube, das ist fast jedes überbewertet, wenn es nicht ein Klassiker ist.
Mhm. Okay. Marvin, ich mache einfach mal weiter. Ich feuer einfach weiter drauf los. Was ist denn der letzte Coin oder Token, den du gekauft hast?
Also tatsächlich Step N Walk und Walken Schuhe und Tiere. Und von den Tokens, der letzte, ich glaube, was habe ich nochmal nachgelegt? Entweder Solana oder Polygon. Ich mache da immer so ein bisschen überall.
Mit. Interesting. Ja. Und jetzt haben wir ja sehr, sehr viel über technische Themen gesprochen, aber was machst du denn außerhalb von IT und Web3 und all den Themen, über die wir geredet haben?
Genau, ich habe 2 Kinder, da ist viel Action am Start. Ja. Ich mache nebenher noch Investments, so klassisch, Immobilien, Aktien und so weiter. Bin da auch noch unterwegs, dann der Sport und dann bin ich halt auch noch IT-Nerd und auch noch ein bisschen Gamer und das muss man alles irgendwie unterbekommen. Ja, da ist der Tag voll. Also ich muss meistens eher dann ja woanders sparen. Deswegen sind das so meine Fokusdinge.
Ja, aber mega. Also wenn du das in deinen Alltag alles reinbekommst, dann hast du definitiv meinen tiefsten Respekt auch noch mit 2 Kindern. Dann kommen wir zur letzten Frage. Welcher Person müssen wir denn unbedingt auf Social Media folgen? Egal welche Plattform. Wen würdest du da in die Zuhörerschaft empfehlen?
Ja, auf jeden Fall euer Podcast, um einen guten Überblick zu haben, definitiv. Und ein Podcast, der quasi eine gute Ergänzung ist, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der heißt Alles Coin, Nichts Muss.
Ja, safe.
Der ist wirklich total, finde ich, Deep Dive-mäßig, aber ein bisschen chaotisch und lustig, aber den höre ich auch ultra gern. Das sind eigentlich so die Sachen, wo ich sagen würde, das sind im Web 3 so Must-Haves. Dann hat man einmal so ein bisschen Überblick und auch so ein bisschen den Business-Thema und dann hat man noch die technischen Komponenten und ja, sonst habe ich gar nicht so viel mehr. Ich finde auch es wichtig, dass man einfach, ich höre zum Beispiel den Handelsblatt Morning Briefing, um einfach zu wissen, was in der Welt abgeht. Und der geht ungefähr so lang, wie ich zur Fahrt zur Arbeit habe. Nochmal cool, so außerhalb von Web3 auch unterwegs zu sein, aber sonst habe ich keine großen Favoriten.
Interesting, aber danke, dass du uns genannt hast. Und Alles Können, Nichts Muss kennen wir natürlich auch. Höre ich auch super gerne immer samstags. Du, das war's dann auch schon und die Session ist auch länger, als ich erwartet hätte, aber war wirklich mega informativ. Ich bin super, super gespannt auf das Feedback und find's echt cool, dass du dir die Zeit genommen hast, Fragen zu beantworten, die für dich wahrscheinlich selbstverständlich klingen. genau.
Auf jeden
Noch
Fall.
Irgendwelche abschließenden Worte, Marvin, Thomas?
Nee, GG, geil. Also eben, ich meine, das kam zustande, weil Thomas uns geschrieben hat immer wieder und wir uns da auch schon asynchron ausgetauscht haben. Und aber cool zu sehen, dass wir jetzt auch es auf dem Podcast geschafft haben. Das heißt auch hier Aufruf an alle, die immer wieder zuhören, schreibt gerne, lasst uns austauschen und so macht es einfach nochmal ein bisschen mehr Spaß. Und ja, danke an dich, Thomas. Ich denke, LinkedIn ist the place to be, um sich mit dir auch zu connecten.
Genau, ja.
Sehr gut.
Ja.
Alright, nee, genau. Ansonsten ich muss bouncen ins nächste Meeting, darum auch hier dann ein abrupter Abschied von mir, aber ja, nee, vielen Dank, sehr cool gewesen, GG und würde sagen dann bis die nächste Folge.
Ciao, ciao.